Audio Now.
Die Mutter war einfach in sich verzweifelt und wollte eine Hilfe für ihr Kind einfach haben. Kinder akzeptieren den Schmerz und das Problem erstmal. Sie regen sich darüber auf, aber sie fragen nicht nach dem Warum. Das ist etwas, was sich erst später entwickelt. Die sagen nur, das nervt mich. Und dann ist es halt immer mal ein bisschen schwierig, da dem Ganzen auf die Schliche zu kommen.
Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine heisere Stimme, irgendwie belegt, so als ob Sie sich räuspern müssten. Und das nicht nur einen Tag lang oder eine Woche, sondern permanent. Mit einer solch rauen Stimme plagte sich eine kleine Patientin von Dr. Matthias Draaf herum, jahrelang. Matthias Draaf ist Kinderarzt in Eitorf, einer 20.000 Einwohnergemeinde im Rhein-Sieg-Kreis in der Nähe von Bonn. Und er erzählt mir von diesem Fall. Eines Tages kommt eine Mutter mit ihrer 3,5-jährigen Tochter in seine Praxis. Das Mädchen heißt Amelie. Mutter und Tochter suchen schon lange nach Hilfe. Und Draaf ist so etwas wie ihr letzter Strohhalm.
Der erste Kontakt war die Mutter mit der Tochter an sich. Dadurch, dass wir halt hier weit verzweigt sind, war sie bei einem anderen Kinderarzt und wollte von mir eine zweite Meinung haben. Zweite Meinungen sind dann halt immer, ja, da hat schon mal ein Kollege geguckt. Deswegen ist das immer eine spannende Sache, dass man sich überlegt, oh, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr überlegen, als der Kollege schon vorher überlegt hat. Aber die Mutter war einfach in sich verzweifelt und wollte eine Hilfe für ihr Kind einfach haben. Und die Mutter hat erzählt, dass sie die normale Stimme ihrer Tochter eigentlich nie gehört hat, sondern immer nur in heiser und in rau und fragte sich halt, ob das jetzt so normal sein müsste. Also normal heißt, ob das Kind jetzt immer so sprechen wird. Und deswegen ist sie zu mir gekommen.
Zur Erinnerung, 3,5 Jahre ist das Kind alt. Von Geburt an, so erzählt die Mutter, hört sich das Mädchen anders an, irgendwie seltsam. Als Säugling hatte es eine leise, piepsige Stimme. Und heiser. Als Baby brabbelte es heiser, als Kleinkind sagte es die ersten Worte mit heiserer Stimme. Seit langer Zeit versucht die Mutter herauszufinden, warum ihre Tochter sich anders anhört als andere Kinder. Als das Mädchen ein halbes Jahr alt ist, werden zum ersten Mal die Stimmbänder untersucht. Keine Knötchen, alles normal.
Das war schon eine lange Leidensgeschichte, die war auch schon bei Fachärzten vorher, die sich dann die Stimmbänder angeguckt hat. Das ist ja immer erstmal die Stelle des Übels, wo man gucken möchte und da war nichts gefunden worden.
Und was haben dann die Fachärzte gesagt, wenn da so ein heiseres Kind ist?
Dann sagt man erstmal, das ist halt so. Wenn ich keine Ursache für das Heisersein finde, wenn die Stimmbänder also völlig in Ordnung sind, dann sagt man halt, ja, das ist halt von der Natur gegeben so und gucken wir mal, was in dem weiteren Verlauf noch passiert. Die Stimmbänder, die wachsen ja auch mit, so wie alles andere auch und manchmal gibt es dann da eben noch Veränderungen.
Das heißt, die waren beim HNO-Arzt gewesen und was hat der gefunden?
Genau. Der hat geguckt und der hat eben nichts gefunden, einen normalen Kehlkopf mit normalen Stimmbändern. Und das, wonach man immer guckt, das sind die sogenannten Stimmbandknötchen. Ob da irgendwas ist, weil dann kann sich jeder die Heiserkeit erklären. Durch einfach regelmäßigen Gebrauch der Stimme, da können Sie jeden Sänger fragen, ist es halt so, dass sich Veränderungen an den Stimmbändern ausbilden können, die dann zur Heiserkeit führen. Das war alles in Ordnung bei ihr.
Und der HNO-Arzt hat nichts gesehen, aber eine Therapie hat er wahrscheinlich doch vorgeschlagen.
Ja, die Therapie, die man dann vorschlägt, ist so schwierig wie so einfach. Sie soll nicht so viel schreien. Das nennt man dann hyperfunktionelle Dysphonie. Das heißt also, durch starken Gebrauch werden die Stimmbänder besonders beansprucht. Und dann ist natürlich das Erste, was man denkt, wenn der Gebrauch zu stark ist, schränke ich den Gebrauch mal ein. Man kann dann versuchen, über bestimmte Stimmübungen, Logopädie, da etwas an der Stimme zu machen. Das ist ein schwieriger und langwieriger Prozess.
Hyperfunktionelle Dysphonie, also Überlastung der Stimme. Jeder, der Kinder hat, weiß, Einem Kleinkind zu sagen, es soll nicht so viel reden, rufen oder schreien, bringt nichts. Die Tochter bekommt Logopädie, ohne Erfolg. Also beginnt Matthias Draaf mit der Anamnese. Er unterhält sich erst mit der Mutter, dann mit Amelie.
Ich habe das Kind völlig normal als 2,5-jähriges Kind kennengelernt. 3,5-jährige Kinder sind jetzt nicht diejenigen, die dann sofort erstmal schwatzen, sondern die gucken sich das erstmal an, wenn da ein fremder Mensch vor ihnen steht. Aber das Kind, das weiß ich noch sehr genau, war bei der Untersuchung sehr kooperativ und es gab also überhaupt kein Problem, da alles zu gucken, was in diesem Alter schon mal zum Problem werden kann. Sodass ich eben mir erstmal die Geschichte der Mutter angehört hat. Ich finde ja nach wie vor ist die Anamnese, also die Krankengeschichte, das Allerwichtigste, weil man da hin und wieder schon mal Hinweise bekommt. Und dann habe ich eben die Mutter gebeten, ob ich ihr Kind mal untersuchen dürfte, weil man muss erstmal ein Kind ein bisschen kennenlernen, bevor man weitermacht.
Hat denn das Kind ein bisschen was gesagt? Wie hat sich die Stimme angehört, als Sie da untersucht haben?
Die Stimme war etwas rau. Sie war jetzt nicht sehr, sehr heiser, sondern etwas rau. Die Mutter hat gesagt, dass das auch immer mal variiert. Das heißt also, wenn jetzt ein Kindergeburtstag war mit ordentlich durchsetzen müssen, dann ist es so, dass die Stimme natürlich rauer war. Jetzt war die Stimme rau, aber nicht richtig heiser. Aber man hat es gehört, dass die sogenannte Dysphonie, also das komische, heisere Aussprechen vorlag.
Das Kind war ja neu bei Ihnen in der Praxis und Sie haben dann die Besonderheit, dass Sie sich das ganz genau angucken.
Diese Besonderheit sollte jeder haben, haben auch die meisten Kollegen, die ich kenne, dass man erstmal zuhört und dass man dann erstmal vorbehaltlos ganz in Ruhe schaut, wie das Kind sich verhält. Ich finde es immer lustig, wenn Leute von ganzheitlich reden. Wir Kinderärzte haben eigentlich nur die Chance, ganzheitlich zu sein, weil die Dinge immer zusammenhängen. Das heißt also, beim Erwachsenen ist man ja erstmal dazu geneigt, da ist der komische Fleck, guck dir mal den Fleck an. Bei uns gucken wir natürlich auch den Fleck an, aber wir gucken uns dann auch den ganzen anderen Rest mit dazu an, weil bestimmte Dinge von bestimmten Dingen einfach abhängen. Und dafür ist es dann eben auch wichtig zu gucken, wie ist die grundsätzliche Entwicklung. Natürlich können wir keine ausgefeilte Entwicklungsdiagnostik mal eben in den 5 bis 10 Minuten, wo wir ein Kind sehen, machen. Aber man kann sich zumindest einen Eindruck verschaffen, ob die grobe Anatomie in Ordnung ist und ob das grobe Verhalten in Ordnung ist.
Kinder sind natürlich besondere Patienten. Bei ihnen müssen Ärzte nochmal auf eine ganz andere Art die Zeichen des Körpers lesen, erzählt Draaf.
Kinder akzeptieren den Schmerz und das Problem erstmal. Sie regen sich darüber auf, aber sie fragen nicht nach dem Warum. Das Warum, das ist etwas, was sich erst später entwickelt, sondern die sagen nur, das nervt mich. Und dann ist es halt immer mal ein bisschen schwierig, da dem Ganzen auf die Schliche zu kommen, weil sie eben nicht sagen, ich habe dieses und ich habe jedes Problem.
Bei der genauen Untersuchung gewinnt der Arzt auch Zeit zum Nachdenken. Er hat nämlich einen Verdacht. Wenn der HNO-Arzt nichts Auffälliges an den Stimmbändern selbst gefunden hat, könnte das Problem doch mit benachbarten Körperteilen zusammenhängen. Also gilt sein Augenmerk jetzt der Umgebung der Stimmbänder.
Während des Untersuchens schaue ich mir die entsprechenden Organe eben an, aber überlege eben auch, warum gucke ich irgendwas, wo könnte ein Zusammenhang bestehen. Wenn man jetzt die Heiserkeit als einziges Symptom oder als einzige Nachfrage gibt, dann ist es natürlich so, dass ich mich vor allen Dingen um die Orte, um die Stimmbänder herum kümmere. Ja, aber ich versuche natürlich auch zu hören, ob es sonstige Ausfälligkeiten gibt. Das heißt, frage auch immer mal so ein paar anamnestische Sachen. So war es auch dann eben bei Amelie, dass ich dann eben, als ich so merkte, Mensch, da könnte vielleicht ja Magensäure mit im Spiel sein, habe ich versucht, durch die Anamnese bei der Mutter rauszufinden, ob es noch andere Symptome gab, die mit der Heiserkeit einhergingen, aber so einfach nicht registriert wurden. Dazu gehörten dann eben Bauchschmerzen, Spucken, Unruhe, Schreikinder können sowas häufiger mal haben. Können wir uns ja alle immer sehr gut vorstellen, wenn dann einfach Säure im Hals ist, dass das nicht so ein angenehmes Gefühl ist. Dieser Prozess ist ein physiologischer Prozess, der, Sie kennen das bestimmt selber, wenn ein kleines Baby gefüttert wird und dann sein Bäuerchen macht oder so ein bisschen spuckt. Das ist etwas, was jeder kennt. Das ist ein Reflux, also da läuft dann Speiseflüssigkeit wieder zurück in den Rachen. Aber das ist nichts Schlimmes, weil es keine Pathologie, also keine krankhafte Veränderung dabei gibt. Eine Pathologie beschreibt dann erst die Krankheit. Das heißt also, erst wenn ich immer wieder heiser bin oder ganz viele gehäufte Infekte habe oder sowas in der Art, dann muss ich mir überlegen, okay, hier liegt also eine krankhafte Veränderung vor, der ich auf den Grund gehen muss, weil ich diese krankhaften Veränderungen erstmal weghaben will. Ein Kind, was ein Speikind ist, es gibt diesen Spruch Speikind, Gedeihkind, den keine Mutter hören kann, wenn sie ein Speikind hat, weil sie 4000 Mal am Tag die Wäsche waschen muss und wechseln muss. Das kann aber alles noch im Normalen liegen. Pathologisch, krankhaft wird es erst, wenn zusätzliche Symptome eben auftreten. Und da ist es eben so, dass der Reflux, also das Zurücklaufen von Magenflüssigkeit, Probleme machen kann, aber nicht muss. Das heißt, man muss sich immer genau anschauen, was hat der Patient denn überall. Ich versuche ja nicht, etwas zu therapieren, was kein Problem macht.
Das heißt, Sie hatten diesen Verdacht im Kopf und haben die Mutter nochmal ganz explizit nach anderen Symptomen gefragt.
Genau. Ja, bei dem Reflux ist es so, dass Magensäure eben in die Speiseröhre läuft und das kann dementsprechend zu Unruhe führen. Das kann insgesamt zu Bauchschmerzen führen, die dann eher natürlich Brustschmerzen sind, aber das kann ein Kind schon gar nicht unterscheiden. Es kann zu völlig unspezifischer Unruhe führen. Es kann dazu führen, dass das Kind häufiger schreit. Das sind alles Dinge, die mir zeigen, dass hier vielleicht schon ein Problem vorlag, was man so nicht gesehen hat, weil das Kind gut gediehen ist. Und ja, es gibt nun mal Kinder, die schreien mehr und es gibt Kinder, die schreien weniger. Das muss jetzt nicht unbedingt mit einer Pathologie zusammenhängen.
Das heißt, die Mutter hat aber all ihre Fragen nach diesen anderen Symptomen bejaht.
Jawohl, genau. Sie hat sofort gesagt, ja, das Kind war immer unruhig und war auch immer schwierig und konnte ich immer schlecht beruhigen.
Ein unruhiger Säugling mit Bauchschmerzen. Er spuckt viel. Die Magensäure könnte also von klein auf schuld daran gewesen sein, weil sie an Stellen fließt, wo sie nicht hingehört. Könnte die aggressive Flüssigkeit auch für die veränderte Stimme von Amelie verantwortlich sein? Ein Reflux ist der Verdacht des Kinderarztes. Dabei fließt Säure aus dem Magen die Speiseröhre hinauf bis in den Rachen. Erwachsene kennen das auch unter einem anderen Begriff.
Das nennt man dann Sodbrennen. Das kennen viele Erwachsene. Viele Erwachsene kennen das auch nur in bestimmten Situationen. Es gibt also durchaus Frauen, die haben das erste Mal Sodbrennen, wenn sie schwanger werden, weil dann einfach physiologischerweise der Bauch oder der Magen ein bisschen gedrückt wird. Dann vielleicht noch der Schließmuskel, der oben am Magen sitzt, ein bisschen laxer ist und dadurch Magensäure nach oben drehen können. Also es gibt viele Risikofaktoren, die dazu führen können. Aber ich betone immer wieder, ich brauche nicht ein Symptom zu behandeln, sondern ich behandle ein Problem des Patienten. Das heißt also, wenn der sagt, ja, wenn ich mein dickes Eisbein gegessen habe und ich habe danach Sodbrennen und dann trinke ich einen Schluck Milch und dann ist es wieder gut, dann brauche ich den nicht zu behandeln. Wenn ich aber jemanden habe, der sagt, jedes Mal beim Essen brennt mir der Hals wie Hölle und ich kann dann nicht schlafen, weil auch nach dem Essen noch mein Bauch so drückt, dann ist das natürlich etwas, was wir behandeln wollen. Also der Reflux ist allenthalben bei allen Menschen allen Alters bekannt. Es gibt verschiedene Risikofaktoren, die das erhöhen. Manchmal wissen wir einfach nicht so genau, warum ist denn jetzt dieser Schließmuskel einfach schlaffer als bei anderen. Und dann müssen wir uns halt darum kümmern, was sind die Probleme und wie können wir sie behandeln.
Zur weiteren Abklärung weist er das Mädchen in die Klinik ein. Nochmal untersuchen die Ärzte dort ihren Kehlkopf und die Stimmbänder. Aber eben jetzt auch den Magen.
Indem man halt einfach sagt, so, wir legen dem Kind jetzt mal einen Schlauch in die Nase oder in den Mund, aber meistens in die Nase. Und dann schaut man, dass man an den Ort kommt, wo die Säure ist. Das nennt man dann Magen. Und dann hat man noch einen Bereich davor, das ist die Speiseröhre. Und dann kann man je nachdem, was das Kind macht, die ganze Zeit den Säuregehalt messen. Und wenn man dann sieht, der Säuregehalt des Magens ist fast so hoch wie der Säuregehalt wie der Endpunkt der Speiseröhre, dann ist das natürlich pathologisch, weil unsere Speiseröhre erstmal nicht darauf ausgerichtet ist, Säure auszuhalten. Das heißt, da kommen dann die Probleme. Und dann kann man schon in die Behandlung reingehen. Und die Behandlung
ganz
besteht
kurz,
dann...
Darf ich ganz kurz da einhaken? Ich glaube, die Kollegen im Krankenhaus haben sich ja auch noch die Stimmbänder und den Kehlkopf angeguckt. Die sahen gar nicht so auffällig aus, oder?
Ja, genau. Also natürlich machen die nicht blind irgendwelche Untersuchungen, die irgendwelche Ärzte vorschlagen, sondern die machen sich ihr eigenes Bild, weil sie dann ja nun für die Untersuchung auch verantwortlich sind. Sie schienen mit meiner Denkweise übereinzustimmen, weil relativ schnell die Untersuchung dann gemacht wurde nach Einweisung. Und haben dann dieses Fehlen von Stimmbandknötchen und sowas haben die auch gesehen und daraufhin haben die den Magen sich angeguckt und haben auch diese Säuremessung gemacht und diesen Krankheitsgang, diese Pathologie auch nachvollziehen können und sind deswegen direkt zur Behandlung gegangen, weil das war ja jetzt nicht etwas, wo ich jetzt irgendwie ein neues Krankheitsbild erfunden habe, sondern das ist ja etwas, was existiert. Es wird zwar immer angezweifelt, macht es das auch wirklich oder macht es das jetzt nicht? Ich sage immer, es gibt halt Menschen, bei denen macht es das. Und dann muss man diese Menschen halt auch dementsprechend behandeln. Und deswegen sind die dann sofort, nachdem sie gesehen haben, dass die Magenschleimhaut nur leicht gereizt war und dass eben diese Säurewerte in der Speiseröhre erhöht waren, dann sind die direkt in die Therapie übergegangen.
3,5 Jahre hat sich die kleine Amelie mit hochsteigender Magensäure geplagt. Und betroffen waren davon ihre Stimmbänder. Dabei sahen die doch immer normal aus. Eine knifflige Diagnose.
Schauen Sie, das Problem ist halt, wenn Medizin einfach wäre, dann würde das mit dem Google ja reichen. Ich beschreibe das den Eltern immer so. In der Physik ist die Sache immer klar. Wenn wir einen Ball fallen lassen, dann liegt er auf dem Boden. In der Medizin lassen wir 5-mal ein Bein fallen und auf einmal hängt der Ball an der Decke einer. Und keiner weiß warum. Wir können das dann nicht sehen, aber wir können den Zusammenhang verstehen. Das heißt also, nur weil etwas normal aussieht, muss es nicht normal funktionieren.
Die Behandlung mit den richtigen Medikamenten, das ist jetzt eine einfache und schnelle Sache. Amelie bekommt Tabletten, sogenannte Säurehemmer. Die vermindern die Produktion von Magensäure. Die Medikamente schlagen schon nach ein paar Tagen an. Das erfährt der Arzt etwas später, als die Mutter wieder in seiner Praxis steht.
Die Mutter war dann wieder hier nach dem Krankenhaus, um sich einfach vorzustellen. Und das ist einer der vielen Gründe, weshalb wir niedergelassenen Ärzte das machen. Sie hat sich sehr bedankt, hat eine wunderbare Flasche Wein mir geschenkt und hat gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich die echte Stimme meiner Tochter gehört habe. Daraufhin habe ich dann nur scherzhaft gesagt, warten Sie ab, ob Sie die vielleicht ihr ganzes Leben hören wollen. Weil manchmal ist es dann ja auch gut, wenn man Kinder nicht hört. Aber das war wirklich ein sehr schönes und freundliches Aufeinandertreffen, wo sie einfach nur gesagt hat, danke. Man muss dazu sagen, das war jetzt keine großartige, heroische Leistung von mir, sondern ich habe einfach nur an ein, zwei Sachen gedacht, wo viele andere auch dran denken würden. Aber es ist dann halt in so einer Situation für eine Mutter einfach ein tolles Gefühl, wenn eine Maßnahme Dinge an ihrem Kind verändert, die sie so gar nicht kannte. Und ja, wie gesagt, das ist der Grund, weshalb wir das alle machen.
Und nach 3,5 Jahren mal die klare Stimme seines Kindes zu hören, ist ja schon ein Ereignis. Da war die Mutter gerührt, sie auch ein bisschen?
Ja, voll, natürlich. Das Problem ist, wenn Sie in der Praxis sind, da ist das Leben meistens gezeichnet durch viel Eile, viel Hektik, weil es einfach viele Menschen sind, denen man gerecht werden muss. Aber ich bin der Meinung, dass wenn man überhaupt nicht mit den Patienten mitlebt, aber so ein bisschen Empathie, so ein bisschen mitfühlen und mit den Patienten freuen oder auch mal mit den Patienten sich ärgern, gehört für mich mit dazu, weil das der Grund ist, weshalb ich mit Menschen arbeiten möchte und weshalb man so intensiv Dinge erlebt. Und das erlebt man im medizinischen Bereich naturgemäß einfach sehr viele, weil Menschen einfach Angst haben, wenn sie mit ihrer Krankheit umgehen oder wenn sie ihre Prognose sehen. Und da finde ich es absolut wichtig, dass man auch ein bisschen mitlebt. Zumindest ein bisschen. Dass man nicht zu sehr abends dann da sitzt und noch alles durchwälzt, ist auch wichtig, weil man hat auch eine Verantwortung gegenüber seiner Familie.
Matthias Draf erzählt mir auch, dass Amelie die Medikamente gar nicht lange nehmen musste. Der Reflux trat danach nie wieder auf. Mit seiner intensiven Anamnese und einem Geistesblitz kam Matthias Draf auf die Lösung dieses medizinischen Rätsels. Und er erzählt es auf eine so empathische Art und Weise, dass man sich als Eltern total gut in diese Situation reinversetzen kann. Nach mehr als 3 Jahren zum ersten Mal die echte Stimme seines Kindes zu hören. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle 2 Wochen neu auf AudioNow und stern.de. AudioNow.